Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Michael Völkner und Stefan Bösner.
Guten Morgen, Michael.
Hallo, Stefan.
Ich war vor einigen Wochen im ärztlichen Notdienst bei einer älteren Patientin, das war im häuslichen Setting, 82 Jahre alt. Die Angehörigen wussten auch nicht so genau, weswegen sie mich genau gerufen haben, ihnen hat einfach ihre Mama nicht gefallen. Das kommt ja vor. Ne? Die haben so das Gefühl, das Bauchgefühl der Angehörigen, das ja auch oft nicht trügt, und anamnestisch gesehen hatte die Patientin, die hatte leichtes Fieber, aber nicht deutlich hoch, 38,3. Die haben gesagt, die hat auch leichten Husten gehabt, hat ein bisschen Schmerzen im Unterbauch verspürt und meinten, irgendwie ist er auch ein bisschen verwirrter als sonst. Jetzt nicht massiv, aber sie ist doch nicht so ganz, wie sie normalerweise ist. Das waren so die Symptome, die die Angehörigen geschildert haben, fremdanamnestisch. Großartige Vorerkrankungen sind gar nicht bekannt, so das, was viele ältere Menschen haben. Die hat eine Hypertonie bekannt, eine leichte Herzinsuffizienz, die wohl aber medikamentös gut eingestellt ist, erhöhte Blutfette und ein Diabetes, der auch mit Metformin gut eingestellt ist. Mhm. Bevor wir jetzt überhaupt weitere Fragen stellen, körperlich untersuchen, was gehen dir denn da so nach diesen Auftaktoptionen überhaupt erstmal durch den Kopf? Vielleicht hast du ja auch erstmal große Kategorien, in denen du so den Fall angehst.
Also für mich wäre vom Ablauf her interessant. Ich kenne es aus dem Notdienst, dass das ja durchaus immer eine Triage vorab gibt durchs telefonische Personal. Ist sowas gelaufen? Haben die da irgendwie ein Leitsymptom dir angegeben beim Anrufen?
Nein, es war kein spezifisches Leitsymptom. Der Patientin geht es einfach schlecht. Wenn, dann war das Leitsymptom das Fieber.
Okay. Also große Kategorien finde ich schwierig in der Theorie zu denken. Das ist dann meistens Tür auf und guck, was auf dich zukommt, meines Erachtens. Das kann ja so alles und nix sein.
Ja, dann nenn noch mal ein paar Dinge, die unter alles fallen.
Also ja, Verwirrung, Fieber kann immer eine Form von Infekt sein. Die typischen, häufigsten Harnwegsinfekt-Pneumonien wären die, an die ich erstmal denken würde, weil das einfach häufig ist und einfach das häufigste auch in dem Setting.
Ja gut, und danke für deine Antwort, denn du hast mir genau den Auftakt gegeben für das, worüber ich heute mit dir reden will. Du weißt es ja noch nicht, aber wir machen immer so alle 10 Folgen eine Sonderfolge und deswegen, wir kommen am Ende auf den Fall zurück, aber heute steht der Fall nicht per se als Fall im Vordergrund, sondern exemplarisch. Ich möchte mit dir nämlich über Infektionskrankheiten im höheren Lebensalter reden.
Na, spannend.
Weil ich denke, das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein extrem relevantes Thema, weil es da einfach einige Besonderheiten gibt. Mhm. Und darüber möchte ich mit dir einfach ein bisschen ins Gespräch kommen. Wenn das okay für dich ist, gebe ich so ein bisschen die Gliederung vor. Das ist dann auch für unsere Hörerinnen und Hörer einfacher zu folgen. Und dann kannst du einfach immer dazu so sagen, was du für Erfahrungen hast. Ich werde das dann einfach entsprechend ergänzen. Ich möchte am Anfang überhaupt erstmal also unter diesem Label Infektionskrankheiten im höheren Lebensalter reden über Inzidenzen, Prävalenzen und Verläufe. Jetzt erstmal so ganz allgemein, weil das sind ja Dinge, die wir in der diagnostischen Entscheidungsfindung natürlich verwenden. Ne? Wir klären ja vorher ab, kommen bestimmte Sachen häufiger vor, dann werden wir die natürlich auch eher in Betracht ziehen. Was würde dir denn einfach unter dem Label jetzt mal so ad hoc dazu einfallen, zu Infektionskrankheiten? Können wir jetzt gerne bei den gängigen bleiben. Also du hast ja schon selber Pneumonie und Harnwegsinfekte genannt. Ich kann das vielleicht noch durch Haut- und Weichteilinfektionen und Magen-Darm-Infekte ergänzen, dann haben wir schon die 4 häufigsten so für diese Lebenskategorie. Was würdest du denn da generell sagen zu Inzidenz und auch Häufigkeiten vielleicht im Vergleich zu anderen Altersgruppen?
Also, du darfst mich nicht festnageln. Ich habe sie jetzt nicht durchgeguckt davor. Aber jetzt rein aus meinem Bauchgefühl heraus sind die Verläufe zumindest, was die Dramatik angeht, häufiger. Also, dass der Harnwegsinfekt mit aufsteigendem Harnwegsinfekt häufiger ist, würde ich jetzt so erstmal festsetzen. Ich würde nicht sagen Harnwegsinfekt im Allgemeinen, weil gerade auch bei Frauen im jüngeren Lebensalter der Harnwegsinfekt relativ häufig ist. Da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, wo er häufiger ist. Aber ich sage mal, der dramatischere Verlauf, das heißt, der aufsteigende Harnwegsinfekt, da würde ich sagen, der ist im Alter häufiger. Aha,
gut, also hast du ein schönes Beispiel gleich auch treffsicher gewählt. Also es ist wirklich in der Tat so, wenn man jetzt die Harnwegsinfekte nimmt, vielleicht mal ein bisschen stellvertretend für bakterielle Infektionen. Ja, generell, also nicht nur Harnwegsinfekte, sondern auch andere bakterielle Infektionen im höheren Lebensalter verlaufen im Durchschnitt schwerer und auch komplikationsreicher. Ist ja für uns wichtig, ne, weil wir auch immer diese Gatekeeping-Funktion haben im Notdienst, müssen wir immer entscheiden, kann jemand noch daheim bleiben, was die meisten alten Menschen natürlich wollen. Mhm. Ja. Aber es hängt ja auch ein bisschen immer von unserem Verhalten ab oder ich weiß nicht, wie dein, von deiner Erfahrung her, wie ich auftrete. Ne, ob ich eine Krankenhausanweisung mit Nachdruck empfehle oder ob ich da eher ein bisschen gelassen bin, kann man das natürlich auch ein bisschen primen, wohin dann die Reise geht. Und das ist also gut im Hinterkopf zu halten. Dann, du hast jetzt gesagt, Häufigkeiten, klar, ich habe das jetzt vorher natürlich nachlesen können, von daher ist das für mich einfach, aber ich war selber erstaunt, dass zum Beispiel Erkrankungen, die Pneumonien in der Altersgruppe über 75 Jahre kommen 50 Mal häufiger vor als in der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen. Ich meine, irgendwie erscheint uns das jetzt erstmal plausibel. Wir sehen selten Pneumonie bei jungen Leuten, genau. Sehen wir aber auch. Ich habe im letzten Winter zum Beispiel mehrfach junge Menschen mit schweren Pneumonien in der Praxis auch rausgefischt. Weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war selber erstaunt über diese Zahl. Also das ist jetzt natürlich, muss man für jede andere Krankheit nochmal individuell sehen, aber Pneumonien spielen einfach epidemiologisch, auch weil da ja wirklich viele abwendbar gefährliche Verläufe auch damit einhergehen, eine zentrale Rolle bei Infektionen bei alten Menschen.
Also die 50-fache hätte ich auch nicht so geschätzt. Das häufiger ja, auf jeden Fall. Aber das ist, ja, ist eine Hausnummer.
Generell ist es auch so, dass die Sterblichkeit von den gängigen Erkrankungen, also wie wir haben es schon gesagt, Pneumonien, Harnwegsinfekten, aber auch wenn Patienten eine Sepsis entwickeln, ist auch immerhin nochmal um den Faktor 3 erhöht bei älteren Menschen im Vergleich zu jüngeren Patienten. Also wir haben nochmal zusammengefasst, für bestimmte Erkrankungen wie Pneumonie eine deutlich höhere Inzidenz und haben aber auch trotzdem auch im Verlauf noch eine signifikant höhere Sterblichkeit, weil wir eben schwerere Verläufe sehen. Also das ist mal, denke ich, vielleicht so in unserer Diskussion der erste Punkt, den wir mitnehmen können, ja, wenn Infekte bei älteren Menschen, es kann wesentlich schneller etwas anbrennen, in die falsche Richtung gehen. Wir müssen zumindest, auch wenn wir Patientinnen und Patienten ambulant belassen, vielleicht dann nochmal mehr Sicherheitsnetze einziehen, wie wir das bei jüngeren Menschen machen. Du kannst ja vielleicht mal ein Beispiel aus deiner Erfahrung nennen, zum Beispiel bei jemandem mit Pneumonie oder von mir aus Harnwegsinfekt, den du ambulant lässt. Wie klärst du auf? Was sind deine Sicherheitsstrategien?
Also ich finde Sicherheitsnetze in zwei Richtungen. Zum einen, ja, Sicherheitsnetz, dass dem Patienten, der Patientin nichts passiert. Das heißt, ich frage in der Regel, ist denn jemand zu Hause? Gibt es irgendjemand im Umfeld, Kinder, Partner, wie auch immer, der auch da ist oder lasse ich sie allein nach Hause? Das finde ich, spielt in die Aufklärung immer eine Rolle rein, wie ich auch weitermache. Auf der anderen Seite auch das Sicherheitsnetz, dass ich den Leuten durchaus sage, dass das in ihrem Alter eine ernste Erkrankung ist und das auch versuche, vor allen Dingen, wenn Angehörige dabei sind, das auch mit allen zu besprechen, weil es gibt ja auch die älteren Menschen, die sagen, ja, ist dann auch okay, wenn irgendwann eine schwere Erkrankung kommt oder eine Erkrankung kommt, an der ich versterbe. Da gibt es ja auch Leute, die sind da völlig entspannt mit auf einmal. Ja. Und deswegen erwähne ich das immer. Also ich versuche da nicht drum rumzureden, sondern zu sagen, okay, die Erkrankung hat einfach eine höhere Sterblichkeit in ihrem Alter, das muss Ihnen und mir klar sein. Wenn das aber Menschen sind, es gibt ja immer die, die irgendwie gerade auch von ewig langen Reisen aus Krankenhäusern zurückkommen und sagen, nee, da will ich auf gar keinen Fall mehr hin.
Ja, nee, das ist völlig verständlich.
Dann finde ich, wenn man das ordentlich aufgeklärt hat, kann man damit gut
genau,
leben und
das finde ich gut, dass du da in beide Richtungen denkst. Als nächster Punkt, das ist ein sehr umfangreicher Punkt, da möchte ich nur ein paar Sachen ein bisschen rausnehmen, ist so, vielleicht können wir das unterschreiben, infektionsrelevante Besonderheiten bei älteren Menschen. Also was ist denn der Grund, warum Infektionskrankheiten, wie wir das ja eben gesagt haben, bei älteren Menschen schwerer verlaufen und auch häufiger vorkommen als bei Jüngeren? Würden dir da ad hoc ein paar Sachen einfallen?
Ja, in der Regel haben wir ja Komorbiditäten dabei.
Ja.
Je älter, desto häufiger sind einfach auch weitere Erkrankungen. Wir haben ein reduziertes Immunsystem in der Regel. Das sind erstmal so die beiden Grundpunkte und dann natürlich anatomische Besonderheiten. Also die Uterussenkung macht beispielsweise den Restharn. Ja, der Restharn macht wieder die, die Häufigkeit von Harnwegsinfekten höher. Also so Ketten kann ich mir eben ausbilden. Oder wenn eine Lungenerkrankung da ist, eine COPD, die über mehrere Jahre, Jahrzehnte gelaufen ist, ja, ist natürlich die Lunge auch anfälliger für Lungenentzündungen.
Sehr schön. Ich glaube, du hast schon die wesentlichen Punkte genannt. Ich ergänze einfach noch mal ein paar Dinge für unsere Hörerinnen und Hörer, was du gesagt hast mit dem Immunsystem. Da gibt es sogar einen Fachbegriff dafür, die Immunoseneszenz. Das sind die Veränderungen des Immunsystems im Alter. Und wie du richtig gesagt hast, ne, das reagiert einfach nicht mehr so gut. Also und beeinflusst dadurch eben die Infektionsanfälligkeit. Es ist zwar so, dass bestimmte Zytokine sogar erstmal so als Grundspiegel ein bisschen erhöhter sogar vorhanden sind, weil oft ältere Patientinnen und Patienten so ein bisschen ein chronisch-inflammatorisches Syndrom haben. Das kennen wir ja von manchen Leuten, die immer so leicht erhöhte Entzündungsparameter haben. Aber wenn dann eben das Ganze zur Infektabwehr einschreiben soll, dann steigen eben die Zytokine doch nicht so gut an, wie das bei jungen Menschen der Fall ist. Ja, du hast über Multimorbidität geredet, Begleiterkrankungen. Ne? So ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel auch, wenn jemand eine Herzinsuffizienz hat, dann hat er immer schon ein bisschen Lungenstauung. Ja. Das erhöht natürlich das Risiko für eine Pneumonie. Dein Beispiel mit der Uterussenkung fand ich auch sehr gut. Polypharmazie, bei uns auch immer mal wieder ein Thema. Viele Medikamente, ich nehme noch mal eins raus, weil fast kein Patient ohne dieses Medikament das Krankenhaus verlässt, nämlich den Protonpumpenhemmer. Der dann eben zum Beispiel die Gefahr für eine Clostridium difficile Infektion erhöht, weil eben der Säureschutzmantel des Magens vermindert ist. Manche alte Menschen sind minder ernährt, Malnutrition und dadurch dann eben auch eine erhöhte Infektanfälligkeit und generell bei Sarkopenie und Frailty kommt es auch zu einer verminderten IgA-Ausschüttung. Also wir haben viele Faktoren, wie du schon richtig bemerkt hast, die sich auch oft noch gegenseitig verstärken. Gut, aber jetzt, wenn wir auch ein bisschen mehr zurück zu unserem Fall kommen, das sind ja jetzt nur so die Grundlagen, die wir im Hinterkopf haben sollten. Unser Problem ist ja dann vor Ort, ne, wie schätzen wir solche Fälle klinisch ein? Und das ist bei älteren Menschen schwieriger, oder? Weil sich manche Dinge einfach atypisch präsentieren. Macht es denn dazu ein paar Takte verlieren?
Also zum Beispiel Fieber ist ja so ein Symptom, was ich gerne und viel frage. Und das durchaus bei Alten einfach nicht vorkommen kann, dass Menschen auch mit einer Pneumonie kein Fieber entwickeln. Oder nicht so hoch oder es nicht so wahrgenommen wird. Das ist so ein Fallstrick, den ich mir irgendwann mal gemerkt habe.
Nur als Einschub, da gibt es auch Statistiken dazu, also ungefähr bei einem Drittel der Patienten, auch wenn die schwerere Infekte haben, haben die kein Fieber oder nur einen minimalen Fieberanstieg.
Das ist von der klinischen Präsentation das Wichtige. Dann eben die Verwirrung, die zumindest bei Infektionen durchaus ja mit einhergeht, also sowohl beim CRB-65-Score ist ja die Verwirrung ein Thema, als auch, wir hatten mal eine Folge zum Delir, wo auch klar ist, wiederum Delir kann oft durch Infektionen sein. Also das bedingt sich ja gegenseitig. Das heißt, die Anamnese kann mitunter gar nicht so sein, wie die Leute das einem präsentieren. Oder man kommt mit der Anamnese gar nicht so schön weit, wie man das will. Insbesondere jetzt hast du ja noch eine Notfallsituation rausgekriegt von jemandem, den du sonst nicht kennst.
Auch hier wieder möchte ich gleich aufgreifen, total gut, was du gesagt hast. Das ist eben je älter die Patienten, tun die nicht mit den typischen Symptomen des Organsystems sich präsentieren, wie wir es von Jüngeren kennen. Der Jüngere oder Mittelalter hat vielleicht eine Divertikulitis, sagen wir, den klaren linksseitigen Unterbauchschmerz, den Druckschmerz dort. Und bei älteren Menschen, die reagieren häufig über das vulnerabelste Organ mit den geringsten Reserven. Das kann aber völlig anders liegen und gar nicht direkt betroffen sein. Du hast es ja schön gesagt, ne? Weil die vulnerabelsten Organe sind normalerweise das Gehirn und die Muskulatur. Und darum haben wir eben recht untypische Symptome. Wir haben zum Beispiel plötzlich einsetzende Schwäche, die aber Ausdruck, die Opa oder Oma kann nicht mehr gehen, die können nicht mehr vom Stuhl aufstehen. Dann denkt man erstmal, das ist ja jetzt nicht so schlimm, vielleicht warten wir nochmal ab, aber da kann man eben auch fehllegen. Das kann eben auch ein Ausdruck sein von der schwereren zugrunde liegenden Erkrankung oder eben das Delir, wie du gesagt hast, weil das Gehirn eben auch dazu gehört, zu den vulnerablen Organen.
Und da finde ich eben das Spannende dran, dass wir das ja, wenn wir Menschen langjährig betreuen, dann fällt sowas auf. Also ich nehme es immer sehr ernst, wenn irgendeine MFA in die Akte mit reinschreibt, der gefällt mir heute nicht, weil die ja doch dann sogar noch mehr irgendwie mit den Patienten im täglichen Austausch stehen. Wenn die Angehörigen das sagen, ich nehme an, da kenne ich jetzt die Studie nicht zu, aber bei Eltern wird das, bei Älteren wird das genauso sein wie bei Kindern. Bei Kindern ist es ja klar so, dass, dass Eltern sagen, mein Kind gefällt mir nicht, ist ein Hinweis auf eine Schwere der Erkrankung.
Ja, sehr guter Punkt, das kann man damit ranziehen. Also nochmal hier für den Punkt, weil ich möchte dann noch gleich abschließend einen anderen übergeordneten mit dir besprechen. Wir können sagen, bei älteren Menschen haben wir bei Infektionskrankheiten eine geringere Ausprägung typischer Symptome, die für bestimmte Organe stehen. Wir haben eine verminderte und fehlende Fieberreaktion und wir haben eben häufigeres Auftreten untypischer Symptome, wie Verwirrtheit, Verhaltensänderung, psychomotorische Unruhe, Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit oder generell Auftreten von Funktionsstörungen wie Stürze zum Beispiel oder Verschlechterung der Mobilität. Ja, und das bringt uns natürlich auch zu weiteren Herausforderungen bei der Diagnostik. Ja, und das bringt uns jetzt zu meinem letzten Punkt. Wir haben dadurch jetzt natürlich logischerweise auch Herausforderungen bei der Diagnostik jetzt. Wie kommen wir überhaupt der Erkrankung auf die Spur? Also wenn wir jetzt eben die klassischen Dinge nehmen, die uns zur Verfügung stehen, gerade im Notdienst, das ist ja erstmal Anamnese und körperliche Untersuchung und keine weiteren Sachen, die wir jetzt da unbedingt erheben können. Kannst du dazu was sagen? Was sind da für dich die Herausforderungen?
Jetzt hast du da wesentlich mehr Erfahrung als ich, weil ich nicht so viel Notdienst fahre. Ich fahre ja, wenn ich in die Häuser komme als Notarzt, da ist immer relativ einfach einsammeln, mitnehmen.
Ja.
Deswegen versuche ich es von der Praxis zu überlegen. Aber die Herausforderungen sind natürlich da. Also jemand, der inkontinent ist, einen Urinstatus abnehmen, ist schon sowas da. Kannst du eigentlich nichts drauf geben auf deinen U-Sticks oder nicht so richtig viel. Natürlich haben wir Hände, Füße, Ohren, wie auch immer, nein, Hände und Hirn und Ohren. Wir können auskultieren, können körperlichen Untersuchungsstatus machen, wir können so Sachen einfließen lassen wie eine Rehab-Zeit, um jetzt tatsächlich zu gucken, liegt hier was ganz Schweres vor. Ich bin Freund von dem kleinen tragbaren Sauerstoffmessgerät, da habe ich eine Pulskurve mit drauf, da habe ich einen Sauerstoffgehalt. Natürlich, wenn die Hände kalt sind, hat das seine Fehlstricke, aber auch das hilft mir weiter. Eine Herzauskultation hilft mir weiter, um einen Puls hinzukriegen, um einen Rhythmus hinzukriegen, also um mir das anzugucken. Aber letztendlich bleiben mir nur ja das, was ich eben dabei habe.
Ja, genau.
Das macht ja auch spannend.
Man hat schon selber beim Reden gemerkt, ne, du tust dir schwer, das richtig zu beschreiben, weil es einfach schwer ist.
Genau.
Und letztendlich haben wir keine gute Aussagekraft von oder nicht so gute Aussagekraft von klinischen Zeichen, wie wir das bei anderen Patienten haben. Wenn sie da sind, schon, aber sie können eben auch häufiger fehlen. Also die Sensitivität gewisser Zeichen ist nicht so gut. Also die Fähigkeit eben über das Zeichen die Krankheit zu erkennen. Von daher können wir bei dem Nichtvorhandensein die Krankheit auch nicht ausschließen.
Ja.
Und von daher hat mir es auch gut gefallen, was du gesagt hast, du machst dann lieber so relativ breite auch Untersuchungen, wie zum Beispiel mit der Sauerstoffpartialdruckmessung. Also dass man generell, man hat den Eindruck, man hat einen alten, kranken Menschen vor sich, dass man gewisse klinische Parameter einfach routinemäßig erhebt. Bei jeder Patientin und Patient, auch wenn man jetzt erstmal vielleicht so gar keinen direkten Anhalt dafür hat, warum sollte ich den Parameter erheben, dass man dann von dort aus weitergeht. Also ich nenne mal ein paar eben wie Atemfrequenz, Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung.
Ja.
Die vier hat man ja relativ schnell gemacht und das würden wir echt empfehlen, das bei jedem kranken alten Patienten zu machen, wo ein Infekt dahinter stecken könnte. Dann hast du ja gesagt, in der Praxis, klar, dann haben wir weitere Untersuchungen wie das CRP zum Beispiel, das steigt auch oft nur wenig an. Man kann trotzdem weiterhin sagen, ein völlig normaler CRP-Wert schließt doch eine schwerwiegende Infektion mit einer großen Sicherheit aus. Auf der anderen Seite haben halt viele ältere Menschen, das haben wir vorhin auch schon gesagt, die haben so chronische Entzündung, die können leicht erhöhte CRP-Werte haben. Das hilft uns dann differentialdiagnostisch nicht weiter. Okay, vielen Dank. Ich denke, es gäbe sicherlich noch mehr dazu zu sagen, aber ich glaube, das bescheint einfach schon mal ein bisschen so die Fallstricke der Diagnostik, gerade der Infektionsdiagnostik im Alter. Jetzt nochmal zurück zu meiner Patientin. Die hatte, wenn man das anamnestisch ergänzt, jetzt keine Dyspnoe, die hat auch keine größeren Schmerzen. Von der klinischen Untersuchung her hatte sie leichte Rasselgeräusche, beidseits basal, war für mich jetzt schwer zu deuten, ist das im Rahmen der vorbestehenden Herzinsuffizienz, ist das vielleicht eine beginnende Pneumonie. Dann habe ich aber doch nochmal, mir auch den ganzen Körper angeguckt, auch nochmal die Hose runtergelassen, also in Anführungsstrichen, um wirklich auch die Haut zu sehen und habe dann gesehen, dass sie eine flächige Rötung am Unterschenkel hat, was die Angehörigen gar nicht bemerkt hatten. Ich hatte auch wirklich den Eindruck, obwohl ich jetzt hier keine, sagen wir mal, Vorgeschichte hatte, ich kannte die Patientin nicht, dass die Patientin per se auch verwirrt ist. Also von daher habe ich mich dann in dem Rahmen doch eher zu einer Krankenhauseinweisung entschieden. Verdachtsdiagnose gut Erysipel, aber eben plus minus eben noch weitere Erkrankungen oder auch Erysipel reicht einfach auch, dass vorbestehende Erkrankungen dann doch noch weiter auch dekompensieren können. Und in dem Fall, das wurde auch von den Angehörigen akzeptiert, hätte ich mich unwohl gefühlt. Ne, und anderen Patienten, da man mal 10 oder 20 Jahre jünger, hätte ich erstmal mit dieser Diagnose ambulant behandelt.
Okay,
vielen Gut, Dank. Das war's. Bis zum nächsten Mal.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.